SRF 1.
Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Bis zu 2% mehr Lohn fürs Personal, das verlangt der Gewerkschaftsbund von jenen Branchen, die von Corona profitieren. Sibirien ist anders, das zeigt sich auch bei den russischen Regionalwahlen. Putins geeintes Russland stößt dort auf Widerstand, den unser Korrespondent erklärt. Und im Tagesgespräch um eins zeichnen wir das große Bild dieser Wahl mit der russischen Politologin Alena Epifanova. Aber geht, sogar kommt. Was bedeutet der Wechsel an der Spitze der japanischen Regierung für Wirtschaft und Außenpolitik des Landes? Rendezvous heute Mittag mit Daniel Hofer und Annik Wangler. Sie hat die Nachrichten.
Die Jugendlichen in der Schweiz schauen pessimistischer in die Zukunft als früher. Noch genau die Hälfte der 16- bis 25-Jährigen sind eher zuversichtlich in Bezug auf ihre eigene Zukunft. Vor 2 Jahren waren es noch über 60%. Das zeigt der sogenannte Jugendbarometer, eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Credit Suisse. Der ungebremste Optimismus und der Glaube an eine rosige Zukunft, die vor ein paar Jahren noch eher vorhanden waren, seien nun bei den heutigen Jugendlichen weg, heißt es. Am meisten Sorgen machen sich die Jugendlichen in der Schweiz um die Zukunft der Altersvorsorge, die Bewältigung der Corona-Pandemie und um den Umwelt- und Klimaschutz. Weitere Labors in Frankreich und Schweden haben bestätigt, der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ist mit einem Nervengift aus der Novichok-Gruppe vergiftet worden. Das teilt die deutsche Regierung mit. Sie hatte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen eingeschaltet. Mit der Verwendung des Nervengifts liege ein schwerwiegender Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen vor, heißt es. Ziel dieses Übereinkommens ist die weltweite Ächtung chemischer Waffen. Deutschland fordere Russland deshalb erneut dazu auf, eine Erklärung abzugeben. Nawalny war vor rund einem Monat auf einem Flug in Russland nach dem Genuss eines Tees zusammengebrochen. Später wurde er in ein Spital in Deutschland verlegt. Ein deutsches Labor stellte fest, dass Nawalny vergiftet worden war. Russland bestreitet, darin verwickelt zu sein. In den USA sollen nun auch rezeptpflichtige Medikamente günstiger werden, die in der Apotheke erhältlich sind oder unter das staatliche Krankenversicherungsprogramm Medicare fallen. US-Präsident Donald Trump hat eine entsprechende Verordnung erlassen. Es sei inakzeptabel, dass die gleichen Medikamente in den USA teurer seien als in anderen Ländern, erklärte Trump in der Verordnung. Aus der Pharmaindustrie gibt es Kritik. Der Branchenverband spricht von einer rücksichtslosen Attacke auf Firmen, die rund um die Uhr daran arbeiten würden, das Coronavirus zu bekämpfen. Das Zeitalter der steigenden Ölnachfrage ist vorbei. So sieht es das britische Mineralölunternehmen BP in seinem diesjährigen Energieausblick. Der Ölverbrauch werde vielleicht nie wieder auf das Niveau zurückkehren, das er vor dem Corona-Ausbruch hatte, heißt es. Und weiter, in den nächsten 30 Jahren würden erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft das größte Wachstum zeigen. Die Nachfrage nach Öl und anderen fossilen Brennstoffen wird im gleichen Zeitraum zurückgehen. Mit dieser Einschätzung steht BP in der Branche laut Beobachtern noch ziemlich allein da. Die Sendung «Rundschau» des Schweizer Fernsehens hätte in einem Bericht nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass dem Genfer Staatsrat Pierre Mode eine wichtige Rolle im Goldhandel zukommt. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichts hervor. Das höchste Schweizer Gericht stützt damit einen Entscheid der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI und lehnt eine Beschwerde von SRF dagegen ab. Der Genfer Staatsrat hatte der «Rundschau» trotz mehreren Anfragen kein Interview gewährt. Das entbinde die Redaktion aber nicht von der Pflicht, sein Verhalten in einem Gesamtkontext zu stellen, heißt es im Urteil. Das Bundesgericht hält aber auch fest, dass der Fernsehbeitrag aus Sicht des Publikums fraglos einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate und der Schweiz im Goldhandel geleistet habe. Staatsrat Mode wertet den Entscheid als ein Sieg für den Rechtsstaat. Das Wetter: heute und morgen scheint meist die Sonne. Es wird beidseits der Alpen sehr warm bei 27 bis 31 Grad.
Russland ist ein großes Land, ein Land, das sich über 11 Zeitzonen erstreckt. Und deshalb haben sich auch die Regionalwahlen über 3 Tage hingezogen. Dabei ging es um die Wahl von Gouverneuren in den 18 Regionen, aber auch um Regional- und Stadtparlamente. Gewonnen hat wenig überraschend die Partei von Präsident Wladimir Putin, Geeintes Russland. Sie hat alle ihre Gouverneurskandidaten durchgebracht. Aber es gibt Regionen, wo die Kreml-Partei durchaus mit Widerstand rechnen muss. In den sibirischen Städten Novosibirsk und Tomsk hat es das Team des vergifteten Regimekritikers Alexei Nawalny ins Stadtparlament geschafft. David Nau in Moskau, ist der Erfolg des Teams Nawalny ein Beleg dafür, dass die Wahlen fair und frei abgelaufen sind?
Nein, ist es nicht. Aber es zeigt, dass Russland nicht total gleichgeschaltet ist, also dass nicht alles schwarz oder weiß ist in Russland und dass eben auf lokaler Ebene die Opposition durchaus etwas erreichen kann, wenn sie hartnäckig ist, und furchtlos müssen sie natürlich auch sein, die Aktivisten der Opposition.
Sie sprechen von möglichen Wahlfälschungen. In welchem Ausmaß könnten denn die Wahlen gefälscht worden sein?
Das ist schwer genau zu beziffern. Also die Wahlbeobachter der renommierten NGO Golos haben mehr als 1500 Unregelmäßigkeiten gemeldet. Darunter sind aber auch kleinere Unregelmäßigkeiten, muss man sagen. Das Problem ist freilich nicht so sehr der Wahltag selber, also das Auszählen der Stimmen. Das Problem ist eher, dass unbequeme Kandidaten oft gar nicht erst zur Wahl zugelassen werden, dass Oppositionelle zum Beispiel keine Parteien gründen dürfen, dass sie oft auch juristisch verfolgt werden und dass manche von ihnen auch schlicht um ihr Leben fürchten müssen, wie der Fall von Alexei Nawalny ja dramatisch illustriert. Und unter solchen Umständen können gar keine fairen und freien Wahlen stattfinden.
Was sind denn die Gründe dafür, dass gerade in diesen beiden erwähnten sibirischen Städten der Widerstand gegen den Kreml am größten ist?
Es gibt bestimmt verschiedene Faktoren. Also Nawalny selber war kurz vor seiner Vergiftung in Novosibirsk und Tomsk und er ist schon ein charismatischer Politiker und hat da sicher auch dann Wählerinnen und Wähler mobilisiert. Dazu kommt, dass in beiden Städten eher so ein freier Geist herrscht. In Tomsk gibt es viele Studierende, in Novosibirsk gibt es sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es ist so ein Wissenschaftszentrum in Sibirien. Und ganz allgemein sind die Menschen in Sibirien eher aufmüpfig und auch freiheitsliebend. Das war übrigens schon zur Zarenzeit so. Moskau ist ja schließlich weit weg und da machen sie in Sibirien schon mal, was sie wollen.
Wird denn die Opposition in den Parlamenten von Tomsk und Novosibirsk überhaupt etwas bewegen können?
Faktisch wahrscheinlich relativ wenig. Also das ist jetzt nicht so, dass die Nawalny-Leute echte Macht bekämen. Es ist eher symbolisch, sind diese Siege schon sehr wichtig, denn sie zeigen, dass dort, wo die Opposition eben antreten darf, sich nicht einschüchtern lässt, die Kreml-Partei einiges Russland durchaus besiegt werden kann. Und es ist natürlich dieses Wahlergebnis auch ein Hinweis darauf, dass viele Russinnen und Russen unzufrieden sind mit dem Mächtigen, mit dem Kreml, mit der Kreml-Partei einiges Russland und wohl auch mit Putin. Und dass eben viele Menschen im Land sehr gerne eigentlich Alternativen wählen würden, wenn sie es dann können. Und dann tun sie es auch, wenn sie es eben können.
Und warum hat das Team von Nawalny in den anderen russischen Regionen keinen Erfolg?
Einerseits ist natürlich die Repression anderswo sicher härter. Also im Umland von Moskau, in Zentralrussland, ist der Geist sicher weniger frei als in Sibirien, wo vielleicht mehr möglich ist. Andererseits ist es aber schon auch nicht so, dass die Russinnen und Russen alle total Fan sind von Nawalny und seinen Leuten. Also manche finden Nawalny gut, andere überhaupt nicht. Und zudem sind auch seine Vertreterinnen und Vertreter in den Provinzen mal besser, mal schlechter. Also es liegt auch an den Nawalny-Leuten selber, dass die nicht überall gleich erfolgreich sind. Was sicher ist, ich denke, wenn Russland ein demokratisches Land wäre und Nawalny und seine Leute frei arbeiten würden, und Nawalny nicht vergiftet worden wäre, dann hätten sie sicher sehr viel mehr Erfolg. Aber wie viel Erfolg sie wirklich hätten, das wissen wir nicht.
David Nau in Moskau, vielen Dank. Die Regionalwahlen in Russland vertiefen wir im Tagesgespräch um eins noch weiter. Und so geht's weiter bei uns. Online-Medien konnten ihre Qualität steigern, aber bei den Zeitungen bestimmen immer weniger Redaktionen, was wir lesen. Der Menschenrechtsrat unter Druck, zur Finanznot kommen jetzt noch die Angriffe von autoritär geführten Staaten, den Rat zu schwächen. Biobauer Jürg Raths spritzt seine Beeren nicht mit Pestiziden, dafür hat er Unterstützung von Kohlmeisen.
Sie picken ganz viele Schädlinge weg und zeichnen mir auch die Früchte an, die schon Schädlingsbefall haben.
Erst aber dies, bis zu 100 Franken mehr pro Monat für alle. Das ist die Minimalforderung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, die heute in Bern gestellt wurde. Vor allem jene Branchen, die von der Corona-Krise profitiert hätten, sollten die Löhne bis um 2% erhöhen, fordern die Gewerkschaften. Charlotte Schackmar.
Man redet zwar viel von Krise, sagte der Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, Daniel Lampert, heute Morgen vor den Medien. Dabei gehe er vergessen, dass es in vielen Branchen gut laufe und einige gar von der Corona-Pandemie profitiert hätten, sagt Lampert.
Es wurde in gewissen Branchen und Betrieben viel Geld verdient, in den Banken, in Teilen der Industrie, aber auch in der Logistik. Und das heißt, es ist Geld vorhanden für Lohnerhöhungen und die Lohnerhöhungen braucht es, weil die Leute in diesen Branchen viel oder sehr viel gearbeitet haben und gleichzeitig es wichtig ist, dass auch die Wirtschaft wieder von einem Kaufkraftschub profitiert.
Für den Gewerkschaftsökonomen ist die Kaufkraft der Bevölkerung ein zentrales Argument für die Lohnforderungen. In der Tat hinken die Löhne seit 2016 dem Wirtschaftswachstum hinterher. Deshalb seien jetzt in der Krise Lohnerhöhungen für die Binnenwirtschaft wichtiger denn je, sagt Lampert. Denn wer pro Monat 100 Franken mehr im Portemonnaie hat, geht vielleicht einmal mehr in die Beiz oder kauft sich einen neuen Pullover. Die Arbeitgeberverbände teilen die Analyse von Lampert zwar. Nicht alle Firmen seien von der Corona-Krise negativ betroffen. Und wo es gut gelaufen sei, sollten die Löhne erhöht werden, sagt der Chefökonom des Arbeitgeberverbandes Simon Wey. Für generelle Lohnerhöhungen aber hat der Arbeitgeberverband kein Gehör, zumal
dass man von einer negativen Teuerung von bis zu 1% ausgeht für 2020, das was natürlich für die Arbeitnehmenden eine generelle Kaufkrafterhöhung bedeutet, also sprich, sie können mit demselben Geld mehr kaufen und das spielt, glaube ich, sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern in diesem Jahr in die Hände.
Sagt Wey. Das Argument der sinkenden Preise lässt Gewerkschaftsökonom Lampert allerdings nicht gelten.
Die tiefe Teuerung im Moment ist zu einem rechten Teil durch den gesunkenen Ölpreis bedingt. Das heißt, kommt im Wesentlichen aus dem Ausland. Wir stellen fest, dass im Inland die Preise wieder anziehen. Das heißt, die Firmen schaffen es immer mehr, wieder Preise zu erhöhen. Nehmen Sie beispielsweise Veloverkäufer, die haben sehr gute Geschäfte gemacht in der Krise. Dort steigen die Preise. Das heißt, es wird mehr Geld verdient und man kann auch etwas geben.
Etwas geben, wo es drin liegt. Das schlägt auch Roland Goethe von Swiss Mechanic vor. Sein Verband vertritt die KMU der Maschinenindustrie. In seinem Verband seien immer noch 30-50% der Betriebe in Kurzarbeit. Und viele hätten keine Ahnung, wie der Rest des Jahres laufen werde, sagt Goethe. Deshalb schlägt sein Verband etwas anderes vor.
Wir werden versuchen, wie wir das in anderen Jahren auch schon gemacht haben mit Kurzarbeit, mit einem Bonussystem auf Ende Jahr, je nachdem wie die Arbeitslage dann ist, das auszugleichen.
Mit anderen Worten, zum Jahresende das verteilen, was man in diesem schwierigen Jahr vielleicht noch verteilen kann. Wie verschieden die Ausgangslage für die Lohnrunde dieses Jahr ist, zeigen die Unterschiede in den Forderungen. Während Hotellerie, Gastro und KV Schweiz ganz auf Lohnforderungen verzichten, forderten die Bankangestellten heute Morgen 1,8%. Sicher ist, das Coronavirus hat auch die Lohnverhandlungen 2021 infiziert.
Charlotte Schackmar hat berichtet. Das Echo der Zeit unserer Kolleginnen und Kollegen von Schweiz Radio SRF ist das hochwertigste Informationsangebot in den Schweizer Medien. Zum dritten Mal in Folge schneidet die Sendung im Medienqualitätsranking am besten ab. Verschiedene Online-Angebote hätten ihre Qualität verbessert, schreiben die Medienbeobachter weiter. Sorgen bereitet ihnen, dass die Vielfalt an Themen und Meinungen in den Schweizer Medien abnimmt. Klaus Bonanomi.
Im Vergleich zum letzten Rating vor 2 Jahren hat sich der Schrumpfungsprozess im Schweizer Pressemarkt drastisch verschärft. Weniger Einnahmen und deshalb weniger journalistische Stellen auf den Redaktionen hätten zu einem Qualitätsabbau geführt und zu weniger Vielfalt, so Tobias Trevisan, der Präsident des Stiftervereins Medienqualität Schweiz. Und er warnt:
Aus Gesellschafts- wie auch aus wirtschaftspolitischer Sicht darf uns die schleichende Erosion der Qualität in der Berichterstattung sowie der Verlust an Vielfalt nicht egal sein.
In den Zentralredaktionen von Tamedia und CH Media wird mittlerweile ein großer Teil der Inhalte gemeinsam für viele verschiedene Zeitungen hergestellt. Ob Innenpolitik oder Wirtschaft, Kultur oder Sport, einige wenige Journalisten entscheiden darüber, welche Themen, Personen und Organisationen Publizität erhalten und welche nicht. Sieger nach Punkten im Medienqualitätsrating ist einmal mehr das Echo der Zeit von Schweizer Radio SRF. Bei den Zeitungen schneidet die Neue Zürcher Zeitung am besten ab, bei der Sonntagspresse und den Magazinen ist es die NZZ am Sonntag und bei den Boulevardmedien steht Le Matin CH ganz oben. Gerade dieses Beispiel zeigt eine zweite interessante Entwicklung. Nachdem die gedruckte Ausgabe von Le Matin eingestellt wurde, fließen nun mehr Ressourcen ins Online-Angebot. Und nicht nur bei Le Matin CH hat sich die Qualität des Online-Angebots gesteigert, sondern auch etwa bei Watson oder Blick.ch. Bleibt die Streitfrage, wie kann man die Qualität der Medien messen? Diana Ingenhoff, Medienwissenschaftlerin der Uni Freiburg und Mitautorin des Ratings, beantwortet sie so.
Die Medienqualität bemisst sich daran, wie gut Informationsmedien die öffentliche Meinungsbildung ermöglichen und damit zur Sicherstellung der Demokratie beitragen.
Das Rating basiert auf einer doppelten Bewertung. Sowohl das Publikum als auch Expertinnen und Experten geben ihr Urteil ab. Interessant dabei, die mehr als 2000 Befragten kommen zu ähnlichen Schlüssen wie die Medienwissenschaftlerinnen der Uni Zürich, die mit ihrer Inhaltsanalyse fast 50 Medientitel untersucht haben.
Daraus lässt sich ableiten, dass auch in der Bevölkerung ein Qualitätsverständnis verankert ist, welches demokratietheoretischen Überlegungen entspricht, die ebenfalls auch der Inhaltsanalyse zugrunde liegen.
Das wissenschaftliche Verständnis von Qualität scheint sich also weitgehend zu decken mit dem, was das Publikum unter Qualität versteht und von seinen Medien erwartet.
Klaus Bonanomi. Das Rendezvous, die Sendung, die Sie jetzt hören, ist übrigens auf dem dritten Rang des Medienratings gelandet. Rendezvous 12.47 Uhr. In Japan ist heute die Nachfolge des kranken und deshalb abtretenden Ministerpräsidenten Shinzo Abe geregelt worden. In einem ersten Schritt kürte die Regierungspartei LDP den bisherigen Regierungssprecher Yoshihide Suga zum neuen Parteichef. Da die LDP im Parlament die absolute Mehrheit hat, ist klar, dass Suga auch neuer japanischer Regierungschef wird. Frage deshalb an den freien Journalisten Martin Fritz in Tokio. Die Wahl von Suga steht also für Kontinuität und keine Experimente.
Zunächst einmal steht er für Kontinuität. Er war fast 8 Jahre lang die rechte Hand von Shinzo Abe als Kabinettschef. Abe hat sich auf Außen- und Sicherheitspolitik konzentriert. Suga hat sich um die Wirtschaft gekümmert. Also könnte man meinen, dass alles beim Alten bleiben wird. Aber man sollte Suga nicht unterschätzen. Er hat die Bürokratie gezähmt. Das ist eine echte Leistung in Japan. Er hat schwierige Sachen angepackt und auch gegen Lobbyinteressen durchgesetzt. Aber ich denke, Experimente wird es erst nach der Corona-Pandemie und nach den Olympischen Spielen 2021 geben.
Die japanische Wirtschaft ist ebenso wie viele andere von Corona gebeutelt. Wie will Suga die Wirtschaft aus der Krise führen?
Japan setzt hier auf ganz ähnliche Rezepte wie viele andere Regierungen, also eine sehr lockere Geldpolitik, billige Kredite für notleidende Unternehmen, notfalls auch mit Staatsgarantie, höhere Staatsausgaben, die Stundung von Steuern. Einen zweiten Lockdown will man unbedingt vermeiden, aber Japan lebt vom Export. Wenn die Weltwirtschaft nicht anspringt, kann sich auch Japans Wirtschaft nicht richtig erholen.
Wird Suga die Wirtschaftspolitik von seinem Vorgänger Abe fortsetzen, also langfristig das Land verschulden?
Suga hat wörtlich gesagt, ich werde Abenomics fortführen und verbessern. Und er denkt dabei auch an schwierige Strukturreformen, um die Shinzo Abe aus Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen immer einen großen Bogen gemacht hat. Suga kommt aus einer sehr strukturschwachen ländlichen Provinz im Norden und möchte etwas gegen die Landflucht unternehmen, zum Beispiel durch eine forcierte Digitalisierung. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das ein Projekt ist, was er sofort anpacken kann.
Der bisherige langjährige Regierungschef Shinzo Abe gilt als glühender Nationalist, der die japanische Vergangenheit glorifiziert und damit auch die Macht- und Kriegspolitik seines Landes im Zweiten Weltkrieg positiv darzustellen versucht. Wird Suga als neuer Ministerpräsident einen ebenso nationalistischen Kurs fahren?
Also er ist sicherlich genauso nationalkonservativ wie Abe. Er gehört auch der Gruppe Nippon Kaigi an, die ein starkes Japan predigt. Aber welche Worte er finden wird, das müssen wir sehen. Suga ist ein pragmatischer Macher, kein Visionär, kein Ideologe. Er möchte Probleme anpacken und lösen. Und darin fliegt vielleicht auch die Chance, eine neue Kommunikationsebene zu finden und zum Beispiel die schwer gestörten Beziehungen zu Südkorea zu verbessern. Auf jeden Fall wird dies nicht sein politischer Schwerpunkt sein.
Abe hat ja dafür gesorgt, dass die japanische Armee nicht mehr ausschließlich eine Verteidigungsarmee ist, was nicht im ursprünglichen Sinn der Verfassung ist. Das hat in der Region, Sie haben es angesprochen, in Korea etwa auch Sorgen ausgelöst. Welchen Kurs wird da Abes Nachfolger Suga fahren?
Auch hier dürften Suga und Abe auf einer Linie liegen. Auch Suga sagt, die pazifistische Verfassung müsse geändert werden. Aber ich denke nicht, dass er darauf viel politisches Kapital verschwenden wird. Es gibt dafür keine Mehrheit in Japan und der Weg dorthin ist sehr kompliziert. Und Suga sagt selbst, er möchte etwas Konkretes für die Bürger erreichen. In diesem Sinne bringt eine Verfassungsreform nichts. Daher dürfte es bei einem Lippenbekenntnis bleiben.
Letzte Frage. Sugas Partei, die LDP, hat die absolute Mehrheit im Parlament. Heißt das für Suga jetzt, er kann komfortabel durchregieren?
Im Prinzip könnte er am Mittwoch gleich loslegen. Er will auch gleich sein Kabinett vorstellen. Aber hier rechnen alle damit, dass es schon bald zu vorzeitigen Neuwahlen kommen wird. Denn erst dann hätte Suga 4 Jahre den Rücken frei. Sonst müssten wir schon in einem Jahr neu wählen. Und dann könnte er natürlich mit so einem Mandat auch die strukturellen Probleme von Japan anpacken. Aber das hängt natürlich dann davon ab, wie gut die Wahl für ihn laufen wird.
Sagt Martin Fritz, er ist freier Journalist in Tokio. Die Situationen im UNO-Menschenrechtsrat werden immer schwieriger. Zwar hat er heute in Genf eine Dringlichkeitsdebatte zur dramatischen Lage in Belarus beschlossen, gleichzeitig aber häufen sich die Versuche autoritärer Regierungen, den Rat zu schwächen. Und jetzt kommen auch noch Finanznöte hinzu. Dem UNO-Menschenrechtsrat und dem UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte fehlen die Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Fredrik Steiger.
Die Herbstsession des UNO-Menschenrechtsrats begann mit einer heftigen Auseinandersetzung. Angeführt von Deutschland verlangten die EU-Länder eine Dringlichkeitsdebatte zur Lage in Belarus. Die Menschenrechtslage dort habe sich gravierend verschlechtert, erklärte der deutsche UNO-Botschafter in Genf, Michael von Ungern-Sternberg.
There has been a steep deterioration of the human rights situation in Belarus.
Dazu dürfe der Menschenrechtsrat nicht schweigen.
The Human Rights Council should not stay silent on this matter.
Unterstützung erhielten die EU und weitere westliche Länder von Michelle Bachelet, der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, die von alarmierenden Berichten aus Belarus sprach.
In Belarus we continue to receive alarming reports of the ongoing violent repression of peaceful demonstrations.
Der belarussische Botschafter hingegen hält eine solche Debatte für unnötig, übergriffig, also inakzeptabel. Venezuela, das in solchen Fällen oft von Russland vorgeschickt wird, machte sich zum Sprachrohr jener Länder, die gegen eine Dringlichkeitssitzung waren. Am Ende obsiegten zwar die Europäer, die Debatte findet nun Ende Woche statt. Doch 20 Staaten, darunter die meisten afrikanischen und asiatischen, enthielten sich der Stimme. Der Menschenrechtsrat ist nicht das Vorbild für die internationale Menschenrechtspolitik, vielmehr deren Spiegel. Das zeigte sich in der Rede zur Lage der Welt von Menschenrechtshochkommissarin Bachelet. Dutzende von Ländern, von Saudi-Arabien bis Syrien, von Mali bis zu den Philippinen, wurden von ihr kritisch erwähnt. Auch Großmächte, etwa die USA. Wegen der Polizeigewalt, hauptsächlich gegen Schwarze.
Many commitments to reform were made by cities and police following the killing of George Floyd in May.
Es gebe zwar viele Versprechungen, die Lage zu verbessern, doch es brauche Taten und ein anderes politisches Klima. Gegenüber China wiederum äußerte Michelle Bachelet ihre Besorgnis über die Lage in Hongkong und jene der Uiguren. Noch immer gibt ihr Peking kein grünes Licht für einen Besuch in deren Heimatregion.
I would encourage the Hong Kong authorities to monitor closely the enforcement of the law by the police and the courts.
Erschwerend kommt hinzu, dass es für die UNO-Menschenrechtspolitik zunehmend an Geld mangelt. Weil nur 3,7% des UNO-Budgets der Menschenrechtspolitik zugutekommen, sind Kürzungen hier besonders dramatisch. Vakante Stellen können nicht mehr besetzt werden, befristete Anstellungsverträge, und das sind bei der UNO immer mehr, laufen aus.
Accordingly, a number of reports and related activities mandated by the Council.
Recherchen lassen sich nicht mehr durchführen, vom Menschenrechtsrat bestellte Berichte nicht mehr finanzieren, klagt Bachelet. Autoritären Regimen kommt das gelegen, sie gehen zudem immer unverblümter in die Offensive gegen die unabhängigen Sonderberichterstatter des UNO-Menschenrechtsrates, deren Länderberichte oft von hoher Qualität sind und Klartext sprechen. Angeführt von Ländern wie Saudi-Arabien, Russland und China, erhielt die Präsidentin des Menschenrechtsrates, Elisabeth Tichy-Fisselberger, 2 formelle Schreiben.
The Bureau considered the 2 letters from groups of states dated 31st of August.
In beiden geht es letztlich darum, die Tätigkeit der Sonderberichterstatter einzugrenzen, indem ihnen eine Aufsichtsinstanz vor die Nase gesetzt werden soll.
5:1. Der Ständerat debattiert am Nachmittag über die Trinkwasser- und über die Pestizidinitiative. Beide Initiativen fordern, dass weniger oder besser gar kein Gift in die Umwelt, in das Wasser und die Böden gelangt. Für die Landwirtschaft wäre das einschneidend. Viele Bäuerinnen und Bauern müssten ihre Produktion überdenken und umstellen. Es gibt aber auch Landwirtschaftsbetriebe, die heute schon ohne Pestizide auskommen. Balz Oertli hat einen Bauernhof im Zürcher Oberland besucht, wo nicht Unkraut für Tilger, sondern Meerrettich für saftige Beeren sorgt.
Hier gibt es keine Pestizide. Hier, das ist 15 Minuten vom Bahnhof Bubikon im Zürcher Oberland auf dem Bauernhof Brachland.
Ich bin Jürg Ratz, betreibe hier seit 15 Jahren einen biologisch-dynamischen Beerenobstbetrieb.
Jürg Ratz ist 51 und auf dem Hof aufgewachsen. Wenn er seinen Betrieb zeigt, dann wählt er seine Worte sorgfältig. Es ist ihm wichtig, richtig verstanden zu werden.
Als wir vor 15 Jahren angefangen haben, haben wir uns entschieden, eine 70-Ahren-Intensivanlage aufzubauen mit Strauchbeeren der gesamten Palette, Steinobst und wenig Kernobst im Intensivanbau.
Diese Obst- und Beerenanlage ist recht groß, ungefähr 2 Fußballfelder. Reihe an Reihe stehen verschiedenste Beerensträucher und Obstbäume säumen die Anlage. Ein großes Netz darüber schützt vor Hagel, eines rundherum vor Kirschessigfliegen und Planen decken vor dem Regen. Die Anlage sieht von außen nicht anders aus als eine herkömmliche Obstanlage.
Technisch gesehen ist das Gleiche wie auf anderen Höfen, das stimmt. Einfach am Boden, da ist bei uns alles anders, da gibt es eine Vielfalt, da wird noch Gemüse angebaut, da werden Heilpflanzen direkt angebaut, die das Ganze unterstützen. Als extremsten Punkt, denke ich, habe ich eine Kohlmeisenfamilie jedes Jahr hier drin und ich arbeite mit denen zusammen.
Was machen die Kohlmeisen?
Sie picken ganz viele Schädlinge weg und zeichnen mir auch die Früchte an, die schon Schädlingsbefall haben.
Sie haben gesagt, da wächst voll viel dazwischen. Können Sie mir ein Beispiel zeigen?
Von wegen dem Zwischenbewuchs, wir haben hier Meerrettich, der mit den Senfstoffen eine natürliche Fungizidwirkung darstellt. Wir haben dann da Walwurz, was ein super Stickstofflieferant ist, den man einfach schneiden kann und dann gerade direkt als Mulchmaterial wieder hinwerfen.
Und alles zusammen ergäbe ein kleines Ökosystem, das erlaube, auf Pestizide zu verzichten. Hier machen Pflanzen und Tiere, wofür anderswo Pestizide gesprüht werden. Das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Pflanzen und Tieren macht die Anlage also schädlingsresistent. Jürg Ratz drückt es anders aus.
Sie ist nicht so schädlingsresistent, sie ist so nützlingsstark, dass sich das Ganze wieder aufgeht.
Klar, kurzfristig sei das arbeitsintensiver. Vor allem die Umstellung, 4 bis 7 Jahre dauert es im Schnitt, bis der Boden so fruchtbar sei, wie ihn Jürg Ratz benötigt. Der eigentliche Unterschied sei das Planen. Er habe viel ausprobiert, wo was am besten wächst. Dafür sei seine Anlage langfristig belastbarer.
Aber was uns auszeichnet, ist die Resilienz der Böden, vor allem gegenüber Trockenheit.
Langfristig, Jürg Ratz kommt auf die beiden Pestizidinitiativen zu sprechen. Er unterstützt beide. Die heutige Landwirtschaft habe der Natur, den Böden, den Gewässern schon genügend zugesetzt. Es sei Zeit zu handeln.
Ich habe 4 Kinder und die sollen auch noch eine Zukunft an diesem Ort haben, wo sie einfach das Wasser aus der näheren Region trinken können, wo sie gesundes Gemüse essen können und einfach ein lebenswertes Leben führen.
Es sei ihm klar, ein schweizweites Verbot von Pestiziden wäre eine Herausforderung. Er würde sich wünschen, dass dadurch auch die Wertschätzung für die Arbeit der Bauern und Bäuerinnen wieder steigt. Grundsätzlich brauche es wieder mehr Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Diese müsse zurück in die Mitte der Gesellschaft. Für Jürg Ratz ist klar, Pestizide haben ausgedient. Ein Ausstieg, das sei keine Frage mehr ob, sondern nur noch wann.
Balz Oertli, gleich 1 und gleich im 1. und 4. Millionen Russinnen und Russen waren in den letzten 3 Tagen zu insgesamt 9000 verschiedenen Wahlen in den Regionen aufgerufen. Welches Bild zeichnen die Regionalwahlen von Russland? Einschätzungen im Tagesgespräch mit der Russland-Expertin Alena Epifanova nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annik Wangler.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert für das nächste Jahr Lohnerhöhungen von bis zu 100 Franken pro Monat oder bis zu 2% in Betrieben, in welchen dies möglich sei. In den letzten Jahren hätten die Löhne trotz einer guten Entwicklung der Wirtschaft stagniert, begründet der Gewerkschaftsbund seine Forderungen. Japan bekommt einen neuen Regierungschef. Er heißt Yoshihide Suga. Die regierende liberaldemokratische Partei LDP hat den bisherigen Regierungssprecher Suga zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Shinzo Abe nach 8 Jahren als Regierungschef ab. Das Zeitalter der steigenden Ölnachfrage ist vorbei. Das prognostiziert das britische Mineralölunternehmen BP. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien würde in den nächsten 30 Jahren hingegen steigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.